Warum braucht der Westen eine Schocktherapie? Das beantwortet uns heute Dr. Rainer Ziedelmann. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute ist Dr. Rainer Ziedelmann bei mir zu Gast. Rainer Ziedelmann hat neulich ein sehr interessantes Projekt gestartet. Er war auf Weltreise und zwar insgesamt 1,5 Jahre mit kurzen Unterbrechungen, die er dann halt immer wieder hier in Deutschland absolviert hat. Aber er war in der Welt unterwegs und zwar nicht aus reinem Vergnügungsinteresse, sondern er hatte 2 konkrete Forschungsfragen im Gepäck. Und welche das sind, das wird er uns auf jeden Fall heute verraten. Und insbesondere wird er uns auch verraten, welchen Erkenntnisgewinn er auf dieser Weltreise gewonnen hat. Die hat ihn übrigens um die 1,5 Millionen Euro gekostet, diese Reise. Also das heißt, er hat dieses Geld investiert, um tatsächlich ja diese beiden Forschungsfragen, die er uns nachher verraten wird, zu beantworten. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es hat insgesamt mit Kapitalismus zu tun, es hat mit Wohlstand zu tun, es hat mit Sozialismus zu tun, mit Armut und guten Bedingungen, die ein Land braucht, damit die Wirtschaft in diesem Land letztendlich wachsen und gedeihen kann. Ziedelmann wird uns außerdem noch darlegen, warum er davon ausgeht, dass der Westen und insbesondere Deutschland eine Schocktherapie benötigt und wie die aussehen soll, das wird er auf jeden Fall nachher explizieren. Und wer Ziedelmanns Erkenntnisgewinn von seiner Weltreise nochmal gebündelt nachlesen möchte, der kann das gerne tun. Unten in der Videobeschreibung hängt auf jeden Fall der Link zu dem Buch, das Ziedelmann über seine Weltreise geschrieben hat. Ich durfte schon mal reinlesen, ist wirklich ein sehr, sehr gutes Werk, sehr, sehr gelungen in meinen Augen. Und ja, jetzt würde ich sagen, keine weiteren Worte mehr, rein ins Gespräch mit Dr. Rainer Ziedelmann. Hallo Herr Ziedelmann, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Ich würde Ihnen jetzt 5 Stichworte geben, Herr Ziedelmann, und Sie bitten, kurz, knackig, assoziativ zu antworten, okay?
Ja, gerne.
Erstes Stichwort, Sozialismus.
Armut.
Kapitalismus.
Wohlstand. Fortschritt.
Argentinien.
Niedergang und jetzt Hoffnung.
Reichtum.
Freiheit.
Und letztes Stichwort, Weltreise.
Kostet viel.
Das werden wir gleich auf jeden Fall auch nochmal mit aufgreifen. Also, ich habe es im Intro schon erwähnt, Herr Ziedelmann. Sie waren auf Weltreise, aber nicht nur aus privatem Vergnügen, sondern Sie hatten sozusagen sich auch einen kleinen Forschungsauftrag da gegeben oder sogar auch einen größeren. Und ich würde jetzt erstmal so fragen, wann und wie ist Ihnen denn eigentlich diese Idee gekommen, diese Reise zu machen?
Da kommen oft verschiedene Dinge zusammen. Also ich gehe mal zurück ein paar Jahre, da war ich bei dem Vorstand von einem großen Immobilienunternehmen, der auch ein Fan ist von meinen Büchern. Und der hat mir erzählt, dass er mit seinen Kindern eine große Weltreise gemacht hat. Die waren, ich glaube, 14 und 15. Und er hat gesagt, das ist jetzt so das letzte Alter, wo die mit den Eltern vielleicht wegfahren. In ein paar Jahren wollen die das dann nicht mehr. Und er hat gesagt, ich habe diese Weltreise aber anders gemacht. Ich habe vorher immer vorbereitet zu Hause kleinen Vortrag, Einführung über die Geschichte von dem Land, über die Wirtschaft, über die Politik. Die mussten auch selbst ein bisschen da was recherchieren, so dass es jetzt nicht einfach war, wir fahren in Urlaub, legen uns in die Sonne, sondern wir lernen wirklich die Welt kennen. Das fand ich sehr beeindruckend. Ob den Kindern das auch Spaß gemacht hat, weiß ich nicht. Ich hoffe, ja. Aber ich habe gedacht, das ist eigentlich eine klasse Sache. Übrigens auch mal, wo Eltern vielleicht drüber nachdenken können. Warum nicht mal so eine Sache machen, solange die Kinder noch mit einem verreisen, vielleicht, wenn das ja, und sagen, wir machen das mal anders als normalerweise. Und dann kam dazu, dass ja mein letztes Buch, Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, in 30 Sprachen erschienen ist. Und ich hatte jedes Buch speziell auf das Land ausgerichtet. Was meine ich damit? Die Bücher waren in allen Ländern gleich, aber ein Kapitel war immer anders. Nämlich zum Beispiel in Deutschland gibt es ein Kapitel, wie die Deutschen, die Schweizer, die Österreicher den Kapitalismus sehen. In UK und USA gibt es ein Kapitel, wie die Briten und die Amerikaner den Kapitalismus sehen. In der Mongolei gibt es ein Kapitel, wie die Mongolen den Kapitalismus sehen. Das heißt, ich habe da praktisch 30 verschiedene Kapitel ungefähr geschrieben. Und die haben immer auf Umfragen basiert, die ich in diesen Ländern gemacht habe. Meines Umfragen, die ich in Auftrag gegeben habe, zum Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Das war sehr teuer. Das hat 660.000 Euro gekostet, diese Umfragen. Aber das war halt die Basis dafür, dass das Buch in so vielen Ländern erschienen ist. Und habe dann auch den Verlagen versprochen und den Thinktanks, dass ich gesagt habe, ich komme dann auch zu euch, um dann Interviews zu dem Buch zu geben, Vorträge zu halten. Dann habe ich aber gedacht, dafür allein lohnt es sich nicht, wenn du jetzt hier nur sprichst. Beim Sprechen lernt man ja nicht so viel, sondern mehr beim Zuhören. Und ich kann eigentlich beides ganz gut. Ich kann gut sprechen. Ich bin aber auch jemand, der sehr gut fragen und zuhören kann. Und das habe ich dann auch genutzt und habe gesagt, okay, wenn ich in dieses Land fahre, dann will ich mit Unternehmern sprechen, ich will mit Politikern sprechen, ich will mit Ökonomen sprechen, ich will mit einfachen Leuten sprechen, damit ich jetzt nicht nur einfach wie ein Lautsprecher da durch die Gegend ziehe und meine Botschaften absondere, sondern dass ich auch klüger werde und was über das Land erfahre. Und ich habe ja schon über das Land was erfahren durch die Umfragen. Da habe ich ja schon so einen Eindruck bekommen, wie stehen die Menschen da zu Marktwirtschaft und Kapitalismus, und habe dann aber auch, bevor ich in das Land gefahren bin, immer gelesen. Also da ich Historiker bin, habe ich mir dann Bücher genommen, bei manchen Ländern sehr viel. Ich glaube, über Vietnam, Wirtschaftsgeschichte, habe ich bestimmt 20 Bücher geschrieben, bei manchen gelesen. Manchmal waren es auch nur 2, 3 Bücher, die ich gelesen habe zur Geschichte von dem Land. Aber ich habe mich immer gründlich eingelesen, sodass ich darüber schon was wusste. Und dann habe ich die Erkenntnisse aus den Büchern, aus den Umfragen und natürlich dann aus den Gesprächen mit ein paar hundert Leuten und natürlich auch den subjektiven Eindrücken zusammengemixt. Und das ist dann genau dieses Buch geworden, Weltreise eines Kapitalisten.
Ja. Sie haben eben schon den Kostenrahmen für die Umfragen angesprochen, 660.000. Insgesamt haben Sie, glaube ich, 1,5 Millionen Euro für das gesamte Projekt ausgegeben, oder?
Ungefähr, das liegt dran, weil ich natürlich die Reisekosten, ja, die sind sehr teuer, in Europa natürlich nicht, aber wenn man nach Asien fliegt oder in die USA, zumal ich immer Business Class oder manchmal First Class fliege und öfters auch eine Freundin noch dabei habe, was dann ja nochmal die Flugkosten verdoppelt hat. Und natürlich, ich habe jetzt auch nicht in der Jugendherberge geschlafen, sondern überwiegend in Fünf-Sterne-Hotels. Und das ist natürlich, wenn man das dann zusammenrechnet, sind es dann schon, kommt dann so ein Betrag, also die Umfragen plus die Reisekosten, ungefähr so 1,5 Millionen bei raus. Ja.
Wir gehen gleich auch nochmal auf die Erkenntnisse aus den einzelnen Ländern tatsächlich ein. Sie waren von April 22 bis Dezember 23 unterwegs. War das nonstop oder sind Sie auch immer wieder zwischenzeitlich nach Deutschland zurückgekehrt?
Bin immer wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel in Südamerika war, nicht, ja, sondern dann habe ich eine Südamerika-Tour gemacht, wo ich dann 4, 5 südamerikanische Länder. Ich habe es auch versucht, soweit es geht, in Asien, dass ich dann zum Beispiel, ja, Korea habe ich dann verbunden mit der Mongolei. Aber ansonsten, gerade in Europa, da bin ich dann also ja, manchmal auch, ja, zum Beispiel von Albanien bin ich dann nach Italien, aber in der Regel bin ich dann wieder zurückgeflogen auch.
Ja, okay. Wenn Sie das mal so ganz kurz zusammenfassen müssten, wie ist es denn um das Image des Kapitalismus weltweit bestellt und auch um das Image der Wohlhabenden, der Reichen?
Ja, überwiegend negativ. Dafür hätte ich auch nicht unbedingt reisen müssen. Da hätte mir die Umfrage gelangt, um das zu sehen. Aber das wurde da nochmal bestätigt. Insofern war das keine Überraschung. Es waren aber doch einige Überraschungen dabei. Beispielsweise dachte ich, bevor ich gereist bin, dass diese Woke-Ideologie und diese Gender-Zeug und all dieser Quatsch, dass es so ein Thema sei für reiche Länder wie USA und Europa, Deutschland, die vielleicht sonst keine Probleme haben. Ich habe dann aber gesehen, dass es zum Beispiel insbesondere in Lateinamerika mindestens so verbreitet ist wie jetzt in USA oder bei uns, also in Brasilien oder in Chile zum Beispiel. Das war für mich eine Überraschung, weil da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also da hat auch diese linke Bewegung, hat da diesen Shift zu dem, zu diesen ganzen Woke, Gender und sonstigen Themen, hat die da gemacht, ja.
Ja. Ich würde jetzt mal eine These in den Raum stellen. Bin ich sehr, sehr gespannt, ob Sie das bestätigen können. Also ich würde tippen, je ärmer ein Land ist, desto besser ist das Image des Kapitalismus. Können Sie das bestätigen?
Nee, das, man kann also eigentlich keinerlei Verallgemeinerung. Ja. Ich habe das auch mit Leuten diskutiert. Man versucht ja dann immer, kann man da irgendwie eine Gesetzmäßigkeit erkennen? Kann man da irgendeine allgemeine Aussage machen? Mir würde zu jeder allgemeinen Aussage immer auch ein Gegenteil einfallen. Vielleicht kann man sagen, dass, ja, also nee, es gibt keine einzige Aussage, die mir jetzt einfallen würde, die verallgemeinerungsfähig wäre. Das Einzige, was man wirklich als Erkenntnis sagen kann, dass Länder, die wohlhabend geworden sind durch Kapitalismus oder durch marktwirtschaftliche Reformen, nach einer gewissen Zeit vergessen, was die Gründe sind, warum sie wohlhabend wurden, und dann wieder zurückgehen zu mehr Staat, mehr Sozialismus. Das ist das Einzige, was man eigentlich, sagen wir mal, fast überall, auch da gibt es hoffentlich Ausnahmen, ich kann ja nicht in die Zukunft schauen, aber was man überall feststellen kann. Und das Zweite natürlich, was man feststellen kann, dass so eine marktwirtschaftliche Reform nie jetzt einfach so stattfinden, dass die Leute sagen, wir sollten jetzt mal was Neues probieren und mehr Marktwirtschaft wagen, sondern das ist, geschieht immer erst dann, wenn ein Land schon komplett an die Wand gefahren ist und praktisch vor einer fast aussichtslosen Situation steht. Ja. Manchmal mehr wie jetzt in Argentinien, manchmal vielleicht nicht ganz so schlimm wie in Deutschland Anfang der 2000er Jahre. Aber es kommt nie so aus dem heiteren Himmel, sondern die Bedingungen, die müssen sich erstmal so dramatisch verschlechtert haben, dass dann Leute kommen, die Reformen machen, die mehr Markt wagen tatsächlich.
Welche Länder haben Sie denn besonders beeindruckt?
Ja, ich war sehr beeindruckt von Polen und Vietnam aus unterschiedlichen Gründen. Das waren ja beides sehr arme Länder. Ich habe auch ein ganzes Buch drüber geschrieben. Kann ich ja auch mal empfehlen. Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers. Leider ist der Titel, das ist aber meine Schuld, den habe ich mir ausgedacht, der ist nicht gut, weil die meisten Leute wussten weder, was der Drachen ist, nämlich Vietnam, noch was der Weiße Adler ist, nämlich Polen. Insofern ist ich habe jetzt gelernt für die englische Ausgabe, die heißt How Nations Escape Poverty. Das ist also, kann man sich ja eher was drunter vorstellen. Ist aber ein super Buch, was auch in den USA sehr gut ankommt. Da ging es um Polen und Vietnam, weil mich die Länder besonders beeindruckt haben, weil das halt sehr arme Länder waren früher, die einen unglaublichen Aufstieg in den letzten Jahrzehnten zugelegt haben. Also da war ich wirklich sehr beeindruckt. Ja, manchmal waren auch, sagen wir mal, negativ beeindruckt von Nepal, obwohl das ein Land ist, wo ich also die Menschen, die Gastgeber sehr schätze, sehr gemocht habe, aber die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse da, was die haben, ist eine absolute Katastrophe. Also erst wo ich da war, habe ich richtig verstanden, warum das eines der 10 ärmsten Länder der Welt ist, ja, Nepal.
Können Sie denn so ein paar Bedingungen bzw. Charakteristika uns hier mitgeben und nennen, wie es aus Ihrer Sicht Nationen gut schaffen können, aus schwierigen Verhältnissen emporzusteigen, also so, sozusagen sich aus der Armut rauszukämpfen?
Ja, eigentlich ist es nicht so vordergründig nicht so kompliziert. Das ist immer, dass der Einfluss des Staates zurückgedrängt wird, also Privatisierung, Steuersenkung, Deregulierung. Ich habe jetzt Polen und Vietnam genannt als Länder, aber auch andere Länder, Südkorea zum Beispiel. Auch der Aufstieg Chinas ist nicht anders erklärbar, dass die Rolle des Staates zurückgedrängt wurde. Das ist so die wichtigste Voraussetzung. Und umgekehrt, wenn mehr Armut entsteht in einem Land, dann geschieht es dadurch, dass der Staat immer stärker in die Wirtschaft eingreift. Das kann man also auch an vielen Beispielen sehen. Ich habe ja gerade Nepal genannt. Da, also wenn man mal zum Beispiel Nepal und Vietnam vergleicht, beides asiatische Länder. Vietnam hat in den letzten Jahrzehnten einen unglaublichen Aufstieg erlebt. Der wird auch hoffentlich weitergehen. Die haben auch ihre Wirtschaft für Investoren geöffnet. Also die haben gesehen, dass ausländische Investoren ihnen helfen. Die haben den roten Teppich ausgelegt für Investoren aus anderen asiatischen Ländern, aus USA, aus Europa. Die haben Freihandelsabkommen geschlossen. Die haben Rechtsrahmen geschaffen mit Investitionssicherheit. Das ist also jetzt im Gegensatz zu Nepal. Die haben eine Riesenliste, was man alles, wer alles nicht investieren darf, wo man alles nicht investieren darf. Die haben für alles und jedes exorbitant hohe Einfuhrzölle, zum Beispiel BMW, der bei uns 80.000 Euro kostet, kostet da 400.000 Euro. Die haben da zum Teil über 300% Einfuhrzölle für Luxusgüter und Autos gelten halt als Luxusgut. Da, das ist also ganz klar zu beobachten, je mehr Verbote, Gebote es gibt, umso schlechter geht es dem Land und je mehr Freiheit gewagt wird und man auch Investoren positiv sieht. Was anderes, was auch noch, sagen wir, wichtig ist, auch wieder am Beispiel von Vietnam zu sehen, Länder, die jetzt anderen ihre Schuld geben an der schlechten Situation, in der sie sind, die werden also keine großen Fortschritte machen. Das ist eigentlich wie beim einzelnen Personen. Ich habe ja meine zweite Doktorarbeit geschrieben über die Psychologie der Superreichen. Da war ja auch ein Ergebnis, dass die erfolgreichen Menschen in der Regel die Verantwortung für ihre auch Fehler und Rückschläge selbst übernehmen, während die erfolglosen Menschen immer anderen die Schuld geben dran. Und das ist aber auch bei einzelnen Ländern so. Also in Vietnam ist es so, die hätten ja allen Grund gehabt, die Schuld an ihrer schrecklichen Armut anderen Ländern zu geben. Die haben Krieg gehabt mit Amerika, mit Japan, mit China, mit Frankreich. Und da wäre es ja verständlich, wenn die sagen, naja, unsere Armut liegt halt dran, weil uns andere Länder überfallen haben. Haben die aber nicht gemacht. Die haben verstanden, dass es wichtig ist, selbst die Verantwortung zu übernehmen und haben gesehen, dass diese sozialistische Planwirtschaft nicht funktioniert und haben dann Ende der 80er Jahre mit Reformen begonnen, sogenannte Doi-Moi-Reform, die dann private Eigentum eingeführt haben und die Wirtschaft geöffnet haben. Ja. Während jetzt zum Beispiel viele afrikanische Länder sind halt so, dass sie dann immer anderen die Schuld geben. Ja, der Kolonialismus und sich als Opfer zu sehen. Also da gibt es in der Tat eine Parallele zwischen einem Individuum und einem Land. Ein Mensch, der sich immer nur als Opfer sieht und anderen die Schuld gibt, der wird in der Regel nicht erfolgreich sein. Und ein Land, das sich immer als Opfer sieht und anderen die Schuld gibt, wird auch nicht erfolgreich sein. Also das kann man gut so im Ländervergleich beobachten.
Mhm. Zwei Dinge. Ich würde jetzt mal versuchen, ein klein wenig herauszufordern, diese These. Also Sie haben ja gesagt, im Wesentlichen geht es darum, dass marktwirtschaftliche Prinzipien vorherrschen, gelebt werden. Dazu zwei Dinge. Also ist es nicht so, dass man trotzdem auch einen starken und auch durchsetzungsfähigen Staat braucht, am besten eine Demokratie, damit sich die Marktwirtschaft auch frei entfalten kann und damit halt also auch Rechtssicherheit herrscht. Ansonsten gibt es ja keine Vertragsfreiheit, wenn sozusagen keine Rechtsprinzipien vorherrschen, dass man seine Verträge also dann auch gegenüber dem Vertragspartner dann also seine Rechte und Pflichten dann einfordern kann, also die Rechte vor allen Dingen. Und das Zweite ist es nicht so, wenn das halt diese Trickle-Down-Theorie auch gelten muss. Also das heißt, dass sich nicht nur die Eliten im Land, also den Wohlstand nur auf sich allokieren, sondern dass die halt auch zusehen, dass da halt Teile des Wohlstands dann also auch in die Mittelschicht oder in die ärmeren Bevölkerungsteile dann irgendwie, dass das durchsickert?
Also zum Ersten, klar, man braucht einen starken Rechtsstaat. Ja. Ich bin auch überhaupt nicht gegen Staat. Ich bin auch in Deutschland der Meinung, man kann jetzt nicht sagen, wir haben zu viel oder zu wenig Staat, sondern man kann sagen, da, wo der Staat stark sein sollte, also zum Beispiel in der Sicherung der Grenzen oder in der Verteidigung, da ist unser Staat total schwach Und da, wo er schwach sein sollte, also in der Wirtschaft, da ist er total stark. Also ist jetzt eher eine Fehlfunktion, dass der Staat das, was er eigentlich tun sollte, nicht macht und stattdessen sich mit allen möglichen Dingen beschäftigt, aus denen er sich lieber raushalten sollte. Also ist insofern nicht die Frage viel oder wenig Staat, sondern was ist überhaupt die Aufgabe von dem Staat? Und das Zweite, ja, das ist das Problem, diese korrupten Eliten, die gibt es ja insbesondere in Entwicklungsländern, in afrikanischen Ländern zum Beispiel. Und das wird ja maßgeblich befördert durch Entwicklungshilfe. Ja, das ist oft auch bei rohstoffreichen Ländern so, weil die leben dann halt bequem vom Gas oder Öl, so wie Russland zum Beispiel. Russland ist das rohstoffreichste Land der Welt, aber alles absolut korrupt und es gibt keinen Rechtsstaat, weil da ist halt so, dass sich einzelne Leute dann einfach die Öl- und Gasvorkommen oder Nagel reißen. Ich meine, Putin hat ja da auch dann Leute, die nicht angenehm waren, einfach enteignet und sich das unter den Nagel gerissen. Also das ist so typisch eigentlich oft für Länder, die sehr große Rohstoffvorkommen haben, ja, die dann dazu, und wo halt das Geld, was verdient wird, nicht aus unternehmerischen Dingen kommt, aus Erfindungen. Also wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht, USA haben auch viele Rohstoffe, aber da kommt halt der Wohlstand auch zum großen Teil, dass es Unternehmen gibt wie Amazon oder wie Google oder wie Facebook, ja, oder bei uns in Deutschland bisher die Automobilindustrie als wesentliche Sache oder in Italien mit Fashion-Industrie, während natürlich dann manche anderen Länder, die also sehr rohstoffreich sind, wo alles letztlich aus Öl und Gas kommt und nicht aus unternehmerischem Handeln heraus. Also das spielt auch eine ganz starke Rolle. Was ist denn die Quelle von dem Wohlstand von einem Land?
Ja, okay, das ist absolut
nachvollziehbar. Insofern sind also Rohstoffe nicht unbedingt immer nur nützlich. Ja? Also die Frage, wie viel Rohstoff ein Land hat, hat jetzt wenig mit dem Wohlstand zu tun. Das sieht man ja dran, dass es rohstoffarme Länder gibt, wie zum Beispiel Singapur als ganz kleines Land, die kaum Rohstoffe haben, aber unglaublich reich sind. Oder auch Länder wie Deutschland oder die Schweiz, wo es also, wir haben ja nicht besonders viele Rohstoffe und andererseits sehr rohstoffreiche Länder gibt in Afrika oder Russland, die trotzdem keinen Wohlstand haben. Das ist auch oft eine Verführung dazu, sich darauf auszuholen. Die Eliten, die reißen sich das dann unter den Nagel, werden dann zusätzlich noch aus dem Westen subventioniert mit Entwicklungshilfe. Ja, ich habe jetzt zwar gerade in Deutschland hier aber ja diese Diskussion über die berühmten Radwege in Peru, für die aber Millionen ausgegeben werden. Und da war jetzt ja mal einer da und hat sich angeschaut. Das sind oft nur so gelbe Streifen, die man dann irgendwo da wohin gepinselt hat. Und dass das jetzt ein paar hundert Millionen gekostet hat, das glaubt keiner. Das heißt, da ist das Geld wahrscheinlich, wie oft bei Entwicklungshilfe, dann bei irgendwelchen Eliten dann gelandet. Ja. Und die dann natürlich sagen, wir, was dadurch dann stabilisiert wird, deren Herrschaft stabilisiert wird. Und insofern ist diese Entwicklungshilfe halt was auch sehr kontraproduktiv ist und was noch nie irgendeinem Land aus der Armut geholfen hat.
Ja, guter Punkt. Also ich finde insbesondere diesen Aspekt, dass wenn man schon im Wesentlichen alles in der Erde hat, was irgendwie wertvoll ist, also da muss man nicht besonders klug sein, das aus der Erde zu holen und das dann irgendwie zu Geld zu machen. Also da bilden sich ja manchmal auch so komische mafiöse Strukturen oder so Oligarchen-Veranstaltungen und das Zweite ist, Sie haben die Innovations...
Die Sozialisten sind sogar so dumm, dass sie selbst das in einem extrem rohstoffreichen Land schaffen, das dann noch vor die Wand zu fahren. Also beispielsweise Venezuela, die haben die größten Erdölvorkommen der Welt und ist trotzdem so ruiniert worden, das Land, dass die Menschen in Armut leben. 7,5 Millionen Menschen sind da geflohen, das ist 25% der Bevölkerung. Also die haben das selbst mit extremem Rohstoffreichtum geschafft, so ein Land komplett vor die Wand zu fahren. Also sorry für die
Unterbrechung. Ja, nee, alles gut, alles gut. Ich wollte jetzt auf diesen Punkt Innovationskraft heraus. Würden Sie sagen, dass man eine Demokratie, eine funktionsfähige Demokratie und auch im Wesentlichen liberale Gesellschaften braucht, in Kombination mit der Marktwirtschaft, damit man halt so ein innovationsfreundliches Klima schafft in so einem Land? Oder geht das nicht unbedingt Hand in Hand?
Also historisch ist es ja so, dass in den meisten Fällen liberale Demokratie und liberale Wirtschaft zusammen waren. Also Länder wie Großbritannien oder USA, Holland, Schweden, viele andere. Aber man kann es auch nicht absolut sagen, weil zum Beispiel Vietnam ist keine Demokratie, ist eine Einparteienherrschaft, gibt auch keine Pressefreiheit da. Und in gewisser Weise war es für Vietnam einfacher aus dem Grund sogar, die marktwirtschaftlichen Reformen durchzuführen. Also Sie können es sehen, wenn Sie jetzt Polen und Vietnam vergleichen. In Polen, da ist ja gleichzeitig mit der Marktwirtschaft die Demokratie eingeführt worden. Und der Balcerowicz, das war damals der Finanzminister 1990, der die Reform durchgeführt hat, mit dem habe ich ja gesprochen. Und der hat mir gesagt, die größte Herausforderung war, dass in dem Moment, wenn man die Reform beginnt, erstmal auch Dinge schlechter werden. Es gibt da einen Rückgang vom Bruttosozialprodukt, und zum Beispiel verdeckte Arbeitslosigkeit wird offene Arbeitslosigkeit, Preise steigen, wenn die Preisstopps weggenommen werden, ja. Also, das sind erstmal auch eine ganze Reihe soziale Härten. Und wenn dann die Presse auch frei wurde, ja, die Presse, die vorher gleichgeschaltet immer gesagt hat, alles ist toll, alles ist super, und die dann auf einmal gesagt hat, alles ist schlecht und alles wird schlechter. Und wenn es dann mehr Parteiensystem gibt und die anderen Parteien sagen natürlich alle, guck mal, der hat versprochen mit seiner Marktwirtschaft, es wird besser, in Wahrheit wird es alles schlechter, wir müssen unbedingt wieder zurück zu mehr Staat. Das war eine riesen Herausforderung für den Balcerowicz. Das ist ja auch der Grund, warum es so selten marktwirtschaftliche Reformen gibt, weil die Politiker das wissen, dass es erstmal Dinge schlechter werden, dass sie auch möglicherweise unbeliebter werden und im schlimmsten Fall der Nachfolger dann profitiert, so wie das jetzt bei der Reform vom Schröder war, der dann abgewählt wurde und die Merkel hat dann praktisch profitiert. Ja, und da muss man natürlich schon entweder sehr naiv oder sehr idealistisch sein, um Sachen zu machen, die einem selbst als Politiker schaden und wo der Nachfolger dann hinterher die Lorbeeren für erntet. Ja, deswegen geschieht es auch nicht so richtig oft. Und wenn man jetzt auch vergleicht mit Vietnam, wo es ein Einparteiensystem war, da war es insofern einfacher, weil da gab es dann jetzt keine anderen Parteien, die dann gegen die Reform geschlängert haben oder keine Presse, die dagegen geschlängert hat. Da konnten die sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Der Balcerowicz musste praktisch die Schockmethode, wie das genannt wurde, Schocktherapie anwenden. Und so versucht es ja auch jetzt der Milei in Argentinien mit einer Schocktherapie, weil natürlich alle seine Gegner sagen, guck mal, das vereint ja, das wird alles schlechter. Und diese 2-3 Jahre zu durchstehen, das ist so das große Problem. Also ich habe jetzt kommt im August mein Buch über Polen und Vietnam, kommt in Argentinien raus. Und da hat auch der Regierungssprecher von Milei, der hat das Vorwort geschrieben. Ich habe auch ein Vorwort geschrieben, da habe ich nur geschrieben, ihr müsst Geduld haben, wenn ihr erwartet, dass das, was in Jahrzehnten hier schiefgelaufen ist, dass das jetzt in einem halben Jahr in Ordnung gebracht wird. Das wird nicht passieren. Entweder ihr geht dann zurück wieder zur Zeit von den Peronisten, werdet ihr wieder in den gleichen Armut kommen wie vorher. Oder ihr habt halt mal 2-3 Jahre Geduld, dann gibt es eine tolle Perspektive. Aber ob Menschen das verstehen, zumal wenn laufend andere, die an die Macht wollen, hetzen und sagen, guck mal, das ist eine blöde Idee, das funktioniert nicht. Das ist schon eine Herausforderung. Insofern, ich bin Anhänger von Demokratie. Was jetzt gegen so ein Parteiensystem spricht, ist natürlich, sagen wir zum Beispiel China, die Erfahrung. Die haben toll unter Deng Xiaoping mit Reformen angefangen, über ein Jahrzehnt eine tolle Entwicklung mitgemacht. Jetzt ist der Xi Jinping da, dreht alles wieder zurück in Richtung mehr Staat. Und weil es halt keine freie Presse gibt und keine Meinungsfreiheit und auch keine anderen Parteien, gibt es jetzt natürlich auch Kritik in China, aber die kann halt nicht so offen artikuliert werden. Und das heißt, das ist immer das Problem, wenn da an der Spitze von so einem System ein Mann steht oder eine Partei, die die Dinge gut und richtig machen, dann ist das natürlich gut. Aber wenn es dann ein anderer kommt, der es wieder zurückdreht, dann ist es umso schlimmer. Also insofern diese Frage Demokratie oder Nichtdemokratie beantworte ich so, dass ich sage, ich selbst bin Anhänger der Demokratie, gebe aber zu, dass die Demokratie oft die Durchführung von solchen Reformen tatsächlich erschwert, weil halt die Politiker letztlich ja dann schon immer im Kopf bei den nächsten Wahlen sind. Das heißt, deswegen muss man auch mit Reformen praktisch unmittelbar nach der Wahl beginnen, was aber so schnell auch nicht geht, bis dann so Gesetze und alles, ja, das dauert mal ein Jahr, das erste Jahr vorbei und letztlich im dritten Jahr beginnt schon der Wahlkampf für die Wahlen, die dann wieder stattfinden. Und das ist also ein ganz kleines Zeitfenster nur, um irgendwo Dinge zu bewegen. Und das war auch so in UK damals, Maggie Thatcher, das war also, Großbritannien war ja in 70er Jahren praktisch der kranke Mann Europas und ein völliges Desaster mit laufend Massenstreiks, Inflation, Arbeitslosigkeit und hohe Verschuldung. Und die Thatcher, die hat es dann in den Griff bekommen, aber da ist auch erst was schlechter geworden, bevor es besser geworden ist.
Ja, diese Diagnose teile ich auf jeden Fall. Also ich glaube, Demokratie ist ein relativ träges System und das gepaart mit einer ziemlich schnelllebigen, hyperschnellen Wirtschaft. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Sie haben eben den Begriff Schocktherapie genannt. Würden Sie sagen, dass der Westen oder vielleicht sogar auf Deutschland fokussiert wirklich die Bundesrepublik auch so eine Art Schocktherapie benötigt? Und wenn ja, wie würde das aussehen oder wie sollte das aussehen?
Es wird so aussehen, wie es immer ausgesehen hat in diesen Ländern. Das sind immer wieder die gleichen Dinge, dass man erstmal viel dereguliert. Also Beispiel Deutschland, wir haben 25.000 Bauvorschriften. Ich glaube nicht, wenn man da 95% von streichen würde, dass dann bei uns die Häuser auf einmal zusammenfallen und ganz schlecht gebaut würde. Also kann man von den 25.000 Bauvorschriften bestimmt 95% ohne weiteres streichen. Es gibt auch sonst, wird ja oft gesagt, die Politiker sprechen darüber, diese langen Genehmigungsverfahren, aber die haben natürlich einen ideologischen Hintergrund, ja, dass dann, weil da irgendein Vogel gezüchtet wurde oder irgendein Hamster, ja, dass dann da erstmal dieses ganze Verfahren gestoppt wird, dann geht es natürlich darum, Steuern zu senken. Die Politiker sagen ja ständig, wir müssen die Steuern erhöhen, wir haben zu wenig Steuern. Aber wenn man mal sieht, wofür das Geld alles ausgegeben wird, also ich hätte da überhaupt kein Problem, zum Beispiel die Entwicklungshilfe, mindestens 12 Milliarden könnte man komplett streichen, ohne dass es irgendwo den Menschen in den betroffenen Ländern schlechter gehen würde. Ganz im Gegenteil, in manchen Ländern würde es sogar helfen. Da hätte ich auch viele andere Ideen, wo man streichen könnte und damit dann Steuern senken. Also wenn man jetzt mal den einzelnen Arbeitnehmer fragen würde, willst du, dass du jetzt praktisch jahrelang dafür arbeitest, dass mit deinem Geld gendersensitive Klimapolitik in Bangladesch betrieben wird? Ich glaube nicht, dass viele Leute bereit wären, dafür jahrelang zu arbeiten, aber das ist ja, was faktisch geschieht. Wenn da aber Millionen, Milliarden hingehen in solche Projekte, dann heißt ja nichts anderes, als dass da hier in Deutschland Arbeiter jahrelang, ihr Leben lang arbeiten, um das zu finanzieren. Das ist den Leuten oft gar nicht so bewusst, dass das so ist. Aber weil bisher nicht drüber gesprochen wurde, und das ist jetzt nur ein von vielen Beispielen, oder dass jetzt in Deutschland hunderte Millionen in irgendwelche linken Gruppen fließen unter der Überschrift Demokratieförderung. Also da gibt es viele Einsparmöglichkeiten, um die Steuern zu senken. Auch Deregulierung vom Arbeitsmarkt, dass da alle möglichen Vorschriften, die zwar Arbeitnehmer schützen sollen, aber am Schluss verhindern, dass neue Leute eingestellt werden. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Das ist immer wieder das Gleiche. Privatisierung, dass man Staatsunternehmen privatisiert, dadurch Einnahmen generiert, dass man Steuern senkt, dass man dereguliert, dass man vor allen Dingen viel von dem ganzen bürokratischen Vorschriften abschafft und dass der Staat sich wieder auf das konzentriert, was er eigentlich tun soll. Also das heißt, für die innere und äußere Sicherheit sorgen und einen vernünftigen rechtsstaatlichen Rahmen für die Wirtschaft zu schaffen, statt sich überall in das Leben von Menschen einzumischen ständig. Also so müssen solche Reformen aussehen, ja.
Okay. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz auf ein paar Länder versuchen, mit Ihnen einzugehen. Also Ihre Reise hat Sie ja unter anderem in die Schweiz geführt. Sie waren in Südosteuropa unterwegs, Albanien, Bulgarien, in Südamerika, in Argentinien. Sie sind auch offensichtlich ein relativ, was heißt großer Fan, aber ich höre Sympathien raus für den Milei, oder? Bei Ihnen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das erstmal über den Milei gehört, weil ich habe so einen Google Alert angerichtet mit meinem Namen und da habe ich einen Artikel gesehen auf Spanisch, den habe ich dann mit Google Translate übersetzen lassen und das war ein Interview mit einem gewissen Javier Milei, von dem ich vorher nichts gehört hatte und die haben dann gefragt, was er heute Nacht und Tag macht und er sagte, ich gehe jetzt nach Hause und lese weiter das Buch von Rainer Zittelmann, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, was es also in Spanisch natürlich, was es in Spanien gibt. Und da habe ich gesehen, also der liest meine Bücher. Ich weiß auch, dass der meine Bücher schätzt. Insofern beruht die Wertschätzung sicherlich auf Gegenseitigkeit. Ich habe den leider persönlich nicht getroffen. Ich werde ihn jetzt erst im Juni und im Juli treffen. Ich habe aber führende Mitglieder seiner Partei getroffen. Und ich war 1,5 Jahre vor seinem Wahlsieg da in Argentinien, habe mit den Leuten aus seiner Bewegung gesprochen und habe da schon sehr früh gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass der das schafft, weil ich gesehen habe, dass also diese libertäre Bewegung in Argentinien viele Sachen anders und besser macht als in anderen Ländern, die ich bereist habe. Und war dann noch mal 2 Tage nach seinem Wahlsieg da und habe dann da unter dem frischen Eindruck, da hätte ich ihn gerne getroffen, aber das war klar, der hatte dann natürlich unmittelbar nach dem Wahlsieg andere Sachen zu tun, als jetzt mit mir zu unterhalten. Ich habe die führenden Leute von seiner Partei getroffen und auch mit einfachen Leuten gesprochen, die Milei-Anhänger sind. Und ob er erfolgreich sein wird, weiß ich nicht, weil er hat keine Mehrheit im Parlament. Er hat nur ein paar Abgeordnete im Parlament, auch nur ein paar Abgeordnete im Senat. Der zentrale Punkt ist die Geduld. Ja, werden, das habe ich ja vorhin gesagt, werden die Argentinier die Geduld haben? Ich habe die Frage schon jetzt vor 2 Jahren damals den Leuten in Argentinien gestellt. Und eigentlich haben mir viele Gesprächspartner gesagt, nee, die Argentinier haben nur Geduld, Schafsgeduld gehabt mit den Peronisten, aber mit allen Nicht-Peronisten, wie mit Macri, der auch schon mal Reformen versucht hat, haben sie keine Geduld gehabt. Also davon wird es viel abhängen. Haben die Geduld und gelingt es dem Milei, ein paar schnelle Erfolge zu erzielen? Die hat er ja jetzt schon. Also zum Beispiel, wenn man guckt, wie die Inflationsrate sich entwickelt hat, dann hat er ja schon erste Erfolge erzielt. Die braucht man halt auch, damit die Leute Hoffnung schöpfen, dass es also besser wird. Und gerade die Inflation. Also ich habe mich da in Argentinien mit einem Ökonomen getroffen und das ist nochmal anders, wenn man das sieht, als wenn man das nur so hört. Er hat so ein dickes Buch dabei gehabt und da waren für jedes Jahr in einem Kapitel die Inflationsraten aufgeführt. Und dann, wenn man das durchblättert, sieht man, dass seit 1945 in jedem einzelnen Jahr eine zweistellige Inflationsrate war, mindestens, wenn nicht dreistellig, in Argentinien, mit Ausnahme von 90er Jahren. Da war der an Dollar gekoppelt, vorübergehend. Ja. Also wenn Sie sich mal vorstellen, ich bin jetzt Jahrgang 1957, ich hätte nie was anderes erlebt, mit Ausnahme mal paar Jahre, 90er Jahren, als zweistellige Inflationsraten. Ja, was das heißt für so ein Land, da natürlich niemand in das Geld vertraut, die tauschen das alle sofort in Dollars um und den Banken vertrauen sie auch nicht, weil sie da auch schon öfters faktisch enteignet wurden, sondern die tauschen in Dollars um und verbuddeln die dann im Garten. Ja, deswegen gibt es da nirgendwo so viele Dollar außerhalb von USA wie in Argentinien.
Wo würden Sie denn sagen, ist der Grad des Kapitalismus am besten ausgeprägt auf der Welt oder in den Ländern, die Sie bereist haben? Und ich wette, In irgendeinem westlichen Industriestaat ist das bestimmt nicht der Fall, weil ich habe hier eine Formulierung in Ihrem Buch gefunden, der Westen ist bedroht von einem modernen Sozialismus. Ja, es sind jetzt
Ja,
zwei Fragen.
bedroht, ja, aber das heißt nicht, dass es jetzt schon überall so ist, natürlich, ja. Die
Ja.
Bedrohung ist da, das stimmt. Aber es ist tatsächlich, also das, ich orientiere mich da auch mal ein bisschen in meinem Buch am Index of Economic Freedom, den empfehle ich übrigens jedem mal runterzuladen. Das ist also kostenlos im Internet. Das sind 400, 500 Seiten, Index of Economic Freedom. Und da findet man über jedes Land so zwei Seiten, kurzen Abriss, wie wirtschaftlich frei ist das Land. Und das Wichtigste hinten in dem Buch ist so eine historische Übersicht, wie sich das seit 1995, wo der Index also erstmals entwickelt wurde, entwickelt hat. Ja, das ist das Wichtigste, diese Zeitreihen. Und wenn man dieses Ranking sieht, das sind also aktuell 177 Länder, da stehen an der Spitze die Schweiz und Singapur als die wirtschaftlichen freisten Länder der Welt. Und dann kommt ganz am Schluss, kommen Kuba, Nordkorea und Venezuela. Und man sieht da einige Überraschungen. Zum Beispiel, wenn ich so Leute frage, was denkst du, wo ist der Kapitalismus besonders ausgeprägt, nennen viele Leute die USA. Was aber ganz falsch ist, die USA sind nur auf Platz 25. Ich sage mal zum Vergleich, Schweden ist auf Platz 10 zum Beispiel. Ja, also Schweden ist wesentlich kapitalistischer als die USA sind. Das haben aber viele Leute falsch im Kopf, weil so ein Image von dem Land in Schweden gab es ja in den 70er Jahren so einen demokratischen Sozialismus und die Leute, die kriegen das dann oft nicht mit, was sich ändert in so einem Land. Ja. Also gerade über die USA habe ich auch in meinem Weltreisebuch viel geschrieben, weil ich war natürlich da nicht nur einmal in den USA, ich war immer wieder in den USA, in Washington, in Boston, in Miami, in Las Vegas und so weiter. Und habe da auch, also ich kenne ja sehr viele Amerikaner, bin da gut vernetzt und habe auch viel drüber gelesen. Ja. Und, ich meine, der Wohlfahrtsstaat ist extrem ausgeprägt in den USA. Wir wissen es hier nicht. Es gibt X-Programme, die mehr als hunderte Millionen, Milliarden Dollar Umverteilung. Das ist also ganz anders als das Bild. Wer sich da näher interessiert, man findet einige Fakten in meinem Buch, aber es gibt ein hervorragendes Buch, das heißt The Myth of American Inequality. Das ist ein ziemlich aktuelles Buch und da werden diese ganzen Legenden, die es so über die USA gibt, widerlegt. Ja, also das ist so auch was, was man in meinem Buch viele Fakten finden wird, was für viele überraschend sein wird, dass die USA viel weniger kapitalistisch sind, als die meisten Leute so denken.
Ich komme jetzt schon zu meiner Abschlussfrage, Herr Ziedelmann. Was ich ziemlich bemerkenswert finde in Ihrer eigenen Vita, ist der Fakt, dass Sie in Ihrer Jugend Maoist waren und jetzt eine Weltreise gemacht haben als Millionär, als Unternehmer, als jemand, der auch unter anderem mit Immobiliengeschäften sehr gutes Geld, sehr guten Wohlstand erwirtschaftet hat. Und Sie machen eine Studie zum Image des Kapitalismus und zum Image der Reichen in der Welt. Das ist ja schon ein echt krasser Wandel. Warum ist Ihnen das so wichtig, dieses Thema Kapitalismus und Freiheit? Warum ist Ihnen das so wichtig?
Eigentlich, das Thema war damals für mich das gleiche Thema wie heute. Wie kann man Armut bekämpfen? Wie kann man das Leben der Menschen verbessern? Damals war die Antwort Sozialismus, heute ist die Antwort Kapitalismus, weil ich einfach als Historiker gesehen habe, dass nirgendwo der Sozialismus das Leben der Menschen verbessert hat. So der Kapitalismus, ich kann mal ein Beispiel geben von einem Land, in dem ich jetzt auch zweimal war. Das ist Albanien, wo ich, als ich jung war, war ich ja Maoist, also sehr jung. Ich habe mit 13 Jahren an meiner Schule eine rote Zelle gegründet und eine Zeitschrift rausgegeben, die hieß Rotes Banner. Da war ich also 13 Jahre alt, ja. Und da war unser Vorbild war China und Albanien damals. Also Sowjetunion, DDR haben wir abgelehnt. Das waren Verräter. Aber China und Albanien waren also die Länder, wo angeblich der wahre Sozialismus herrscht. Was ich wusste damals über die beiden Länder tatsächlich nicht. Wir haben immer die Propaganda gelesen, also zum Beispiel aus Peking habe ich jede Woche die Peking-Rundschau geschickt bekommen. und diese ganzen Broschüren und Bücher aus China in deutscher Sprache, ja, und aus Albanien. Da gab es jeden Abend so eine Sendung, 23 Uhr war das, die hieß, das war Radio Tirana in deutscher Sprache, so eine halbe Stunde. Und da haben wir halt unsere Informationen in Anführungsstrichen draus bezogen, was ich nicht wusste. Und jetzt über Albanien halt gelesen habe auch, dass Albanien damals das ärmste Land war Europas. Es gab noch 1990 keine einzige Ampel übrigens in Albanien, weil es nicht nötig war, weil es gab nur 1000 Autos, die waren aber nicht privat. So, da war auch keine Ampel notwendig. Ja? Und was ich auch nicht wusste, dass der Enver Hoxha, das war also der Diktator, ich habe dessen Haus mir angeschaut, leider nur von außen, weil es gerade renoviert worden, aber wo der gelebt hat, ist auch ein Bild in meinem Buch. Der hat in einem Bereich von Tirana, das ist also die Hauptstadt von Albanien, gelebt. Das heißt The Block. Das ist so wie 20 Fußballfelder, so groß. Und da haben die ganzen Funktionäre der kommunistischen Partei und er gelebt. Das war wie so eine Gated Community, wo also auch sonst keiner reinkam. Da gab es also im Gegensatz zum Rest vom Land auch gute Einkaufsmöglichkeiten mit westlichen Produkten, auch gute Restaurants. Die haben also ein gutes Leben gehabt. Und das Interessante, was ich jetzt erfahren habe, wo ich in Albanien war, der Enver Hoxha, der hat sein Land kaum mal verlassen, also ja, mal den Stalin besucht, aber sonst also wenig sein Land verlassen und hat auch sein Stadt Tirana kaum verlassen und selbst diesen Block hat er kaum verlassen, sondern der hat fast immer in diesem Block gelebt. Und was hat er gemacht in seinem Haus? Das ist also schon tragikomisch. Der hat insgesamt 65 Bücher geschrieben, also mehr als doppelt so viel wie ich. Natürlich im Unterschied, ich schreibe meine Bücher allein. Der hat das ja mit seinen Ghostwritern gemacht. Thema der Bücher, wie toll der Sozialismus ist. Also das muss man sich mal vorstellen. Da sitzt ein Diktator im ärmsten Land Europas, wo die Menschen wirklich hungern und zum Teil nicht mehr Elektrizität haben, wo es nicht mal Autos gibt in den 80er Jahren, sitzt den ganzen Tag da und schreibt Bücher, wie toll der Sozialismus ist, was ja für ihn gestimmt hat, weil, ich meine, auch das mal zum Thema Ungleichheit. Ja, die Ungleichheit, die war ja zum Teil noch krasser da, als jetzt in kapitalistischen Ländern ist, weil es eine kleine Funktionärselite gab, die haben halt im Saus und Braus gelebt und die restliche Masse in der Armut. Ja.
Total verlogen ist das, ne? Eigentlich.
Ja, ich hoffe, es ist nicht zu laut. Jetzt hat es jetzt so stark angefangen zu regnen. Hören Sie die Regen?
Nein, alles gut. Ich höre Sie wunderbar. Den Regen hört man nicht. Ich wollte nur noch mal ganz kurz, mein Schlusswort wäre, ich weiß nicht, ob Sie diesen Spruch kennen, wer mit 20 nicht links ist, hat kein Herz und wer mit 40 nicht, da verlässt es mich schon.
Ja, ich kenne den Spruch, wer mit 20 Sozialist ist, hat kein Herz und wer es mit 30 immer noch ist, hat keinen Verstand.
Ja, genau.
Clemenceau oder Churchill, sagen wir, ich würde es jetzt nicht so ganz unterschreiben, weil ich kenne auch durchaus Leute, die Verstand und intelligent haben, sind und die trotzdem irgendwo anders denken. Und ich kenne auch Leute, die Herz haben und Gefühl und trotzdem nie Sozialisten waren in ihrem Leben. Also ganz stimmt es nicht. Aber natürlich kann man oft beobachten, dass Menschen ihrer Jugend, da bin ich ja keine Ausnahme, dann zum Linken oder radikal Linken neigen und dann im Laufe ihres Lebens sich das dann ändert. Da bin ich ja jetzt keine Ausnahme.
Ja. Auf jeden Fall, Herr Ziedelmann, vielen, vielen Dank für Ihren Input, für Ihr Gespräch, für das Gespräch mit Ihnen und schön, dass Sie da waren. Danke.
Bedanke mich auch ganz herzlich. Dankeschön.
So, das war mein Gespräch mit Dr. Rainer Ziedelmann. Also ein ganz, ganz spannendes Gespräch, wie ich finde. Insbesondere auch, ja, ihr habt ja gemerkt, dass ich Herrn Ziedelmann ab und zu mal etwas herausgefordert habe, also seine Meinung. Und ich finde, er hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut expliziert, wie er das meint, dass also insbesondere der Markt relativ, ja, viel Freiheit benötigt, um sich also gut und gedeihlich entfalten zu können und wie er die Rolle des Staates da letztendlich auch sieht. Und das würde mich jetzt natürlich interessieren, wie seht ihr das? Also könnt ihr euch der Ziedelmanns Meinung anschließen? Der Markt braucht so viel Freiheit wie möglich und so wenig Staat wie eben ja nötig, also gerade so das Nötigste? Oder würdet ihr sagen, okay, der Staat braucht doch auch eine etwas größere, aktivere Rolle? Es ist auch gut und richtig, dass der Staat sozusagen auch lenkend in die Wirtschaft mit eingreift zum Teil. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Feuerfrei in den Kommentaren bitte. Mich würde auch eure Meinung interessieren zu Ziegelmanns Schocktherapie, die er Deutschland verordnen würde. Habt ihr da möglicherweise doch noch auch weitere Ideen, wie es halt gut funktionieren könnte? Feuerfrei in den Kommentaren bitte. Geht wie immer höflich, sachlich miteinander um. Kommentiert bitte nur sachbezogen, also keinen Spökes da in die Kommentarspalte reinschreiben. Aber das wisst ihr ja alles und insofern keine weiteren Worte mehr von mir. Schön, dass ihr auch in diesem Video wieder mit dabei wart. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin alles Gute. Euer Timo.